Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment & Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
Hallo zusammen, heute zu unserem 230. Payment und Banking Fintech Podcast. Heute haben wir als Thema unsere beiden Veranstaltungen bzw. die Preisverleihung, einerseits die Transactions und aber auch damit verbunden das Fintech des Jahres. André und ich, Kilian, sind heute dabei. Grüß dich, André, am Sonntag.
Hallo. Hallo Kilian, grüß dich nach München, zu dir alleine, wie ich gerade gehört habe.
Ja, ich habe heute mal meine Ruhe und schon fällt mir nichts Besseres ein, als einen Podcast aufzunehmen. Das sollte mir auch zu denken geben.
Nee, ist gut.
Ja, bevor wir anfangen, wie ihr es ja kennt, kurze Durchsprache unserer Sponsoren, ohne die natürlich das Ganze nicht möglich wäre. Erstens, Nummer eins, altbekannt, Mastercard, hilft uns schon sehr lange, freuen wir uns als langjährigen Partner zu begleiten. Nummer zwei, Fincompare.
Grüezi, mein Name ist Stefan Frey und ich bin Firmenkundenberater bei Fincompare. Durch die automatische Vorqualifikation, Bilanzanalyse und unsere Matching Engine kann ich mehr Zeit mit meinen Kunden verbringen. Wir sind wie eine modulare Hausbank, nur unabhängig und technologiegetrieben. Fincompare verbindet Banken, kleine mittelständische Unternehmen und Fintechs durch ein digitales Ökosystem und schafft die Grundlage, um Open Banking in der Unternehmensfinanzierung effizient einzuführen. Lernen Sie uns kennen: www.fincompare.de.
Last but not least, das Thema Steuer, Smartsteuer/Fintech.
Smartsteuer.de/Fintech, um es richtig zu sagen. Mhm. Genau. Was machen die Kollegen? Die machen halt eine smarte Steuererklärung, wie man schon hören kann, und bieten halt Partnern und deshalb halt die URL mit dem Fintech dahinter, Partnern die Möglichkeit an, sich in den Prozess der Steuerberatung, Steuererklärung zu integrieren, um dann sofort im richtigen Kontext möglicherweise Angebote, passende Ergänzungen dem Kunden anbieten zu können. Und insofern, Björn und das Team unterstützen uns auch schon länger und freuen uns, dass wir diese drei Partner die ganze Zeit dabei haben.
Ne? Genau, nee, ohne die wäre das Ganze nicht, wo es jetzt im Moment ist.
Genau.
Ja, Transactions.io, wollten wir gerne mal durchgehen. Wir haben, glaube ich, jede Menge spannende Panels und auch Keynotes. 19.11. in Frankfurt ist es, den ganzen Tag, also von, glaube ich, früh um 9 bis abends mehr oder weniger Open-End. Wir haben am Schluss ja noch die Verleihung Fintech des Jahres. Mhm. Genau. Vielleicht zwei, drei Sätze von dir, André. Wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass wir jetzt beschlossen haben, sowas zu machen?
Ich glaube, man kann eigentlich sagen, dass es so ein bisschen der Situation oder der Situation geschuldet war, dass wir immer das Gefühl hatten, dass auf der PEX und auf der BEX wir nur sehr begrenzt Platz hatten und diese Invite-Only-Veranstaltung für uns ja auch so als Konzept da dran geschrieben haben und immer wieder Leute gesagt haben, ich möchte eigentlich auch ganz gerne mal zu einer Veranstaltung, die ihr macht. Dann haben wir uns überlegt, es wäre doch eigentlich ganz gut, wenn wir vielleicht mal einfach diese Themen auch versuchen zusammenzubringen, also Banking und Payment in einer Veranstaltung, auch nur einen Tag. Die anderen Veranstaltungen laufen ja in der Regel immer so zwei Tage, die wir machen. Und so war die Idee, auf das Invite-Only mal zu verzichten und mal zu gucken, was passiert, wenn wir es einfach für jeden offen machen. Ich glaube, zu sehr fairen Preisen, ehrlich gesagt. Und haben uns dann überlegt, was ist ein guter Termin? Und wir haben dann festgestellt, es gibt eigentlich keine guten Termine, weil entweder sind immer Ferien oder Weihnachten oder andere große Veranstaltungen. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, das kriegen wir irgendwie hin, kurz nach der Banking Exchange in Frankfurt beziehungsweise bei Frankfurt, ich weiß jetzt gar nicht genau, ob es jetzt Frankfurt oder Offenbach ist, wo das Ganze jetzt ist, noch eine Veranstaltung zu machen und haben uns dann halt auch überlegt, wir machen ein bisschen anderes Format als bei den Invite-Only-Veranstaltungen, also ein bisschen Keynote-lastiger, kann man, glaube ich, sagen, ne? wenn wir da durchgehen. Und mal gucken, was daraus wird. Ich glaube, den Anspruch, den wir ja immer bei unseren Veranstaltungen haben, ist, dass wir selber ja ganz oft auf Veranstaltungen sind und immer das Gefühl haben oder häufig das Gefühl haben, dass wir das ein bisschen anders haben wollen. Und Bei den Invite-Only ist es relativ einfach, weil du ja auch über die Gäste ganz gut filtern kannst. Und bei einem Event, wo eigentlich jeder kommen kann, muss man mal gucken, dass man trotzdem diese Stimmung aufrechterhalten bekommt, dass es sich etwas anders anfühlt. Aber das versuchen wir halt durch unsere Gäste und durch die Themen und allgemein, glaube ich, auch durch die Location und durch die Dinge, die sich Nicole und Team dann immer einfallen lassen und ausdenken, eine ganz gute Stimmung hinzubekommen und es etwas anders zu machen, als wir das von normalen Veranstaltungen kennen.
Ja, ja. Also ist, glaube ich, auch für uns und für uns als Team jetzt wirklich mal was Neues, das neu auszuprobieren, die offen reinzugehen. Wie du ja gerade gesagt hast, lässt sich nicht so gut kontrollieren, geht zum Beispiel Invite-only, aber ich glaube, das ist auch das Spannende daran. Meiner Meinung nach, alleine durch das Line-Up wird das auf jeden Fall eine gute Geschichte. Aber auch wir werden lernen, was da gut funktioniert bei der öffentlichen und was nicht so gut. Ich freue mich drauf. Mal gucken, was rauskommt. Bin da sehr, 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 sehr zuversichtlich.
Ja, wir haben ja in den letzten Wochen auch eine ganze Menge Aktionen gemacht und vielleicht war der eine oder andere auch schon manchmal ein bisschen genervt davon, dass an allen Ecken und Enden immer wieder wir auf die Transaction hingewiesen haben. Ist aber ein bisschen der Situation geschuldet, dass wir halt einfach schon die gemacht haben. Ne? Wir haben einfach noch nie eine Veranstaltung gehabt, wo wir Tickets verkauft haben und so haben wir halt irgendwie relativ häufig darauf hingewiesen, sind echt froh, dass wir mittlerweile die Hütte voll haben. Ein paar Plätze gibt es noch, aber nicht so, dass wir sagen würden, wir sind wie leer, ganz im Gegenteil. Hat sich wirklich in den letzten zwei, drei Wochen eine ganze Menge getan und echt schön zu sehen, dass wir da jetzt irgendwie auf eine echt fette Anzahl an Gästen zulaufen. Ne?
Total. So. Und wie du sagst, diese Erfahrung, wann muss ich wie viel machen und wann nicht, die muss man halt auch erstmal sammeln. Und sicherlich gab es da zwei, drei Sachen, wo man sagt, die hätte es wahrscheinlich gar nicht gebraucht im Sinne von Ticketverkauf und ein bisschen zu viel, ein bisschen zu wenig, aber das glaube ich ganz normal, wenn man sowas sieht.
Genau. Also das war jetzt ein bisschen so der Einblick, ne? Die Nabelschau auf das, was unsere Hörer teilweise vielleicht nämlich auch von uns mitbekommen haben und einfach mal so ein bisschen zu hören, wie das so ist, weil wir haben ja, muss man ja ganz ehrlich sagen, keine professionelle Eventagentur oder sowas, sondern wir machen das ja wirklich selber. Also so wie wir die Podcasts uns selber beigebracht haben und das Bloggen selber beigebracht haben, so haben wir uns auch das Thema Events ein Stück weit selber beigebracht. Wir haben ja niemanden dabei, der das jetzt irgendwie in dem Stil und auch in der Größe, wie wir das jetzt machen, vorher schon mal gemacht hat. Gut, Nicole hat ein bisschen Erfahrung so als Bookerin und Eventsachen schon, aber schon ein bisschen was anderes. Ne? Also wenn man halt im Finanzdienstleistungsumfeld solche Veranstaltungen machen will, als wenn man halt Kultur oder Platten macht.
Klar. Ja, lass uns einfach mal durchgehen. Ich glaube, wir starten auch schon gleich, wenn man das Programm anguckt, mit einer Keynote, die ein bisschen anders ist. Professor Dück redet über Industrie 4.0, Arbeit 4.0, Digitalisierung. Da haben wir allein, glaube ich, schon in den ersten Briefing-Calls mit ihm festgestellt, dass der etwas anders ist als die anderen und damit, glaube ich, ein ganz guter Einstieg.
Also ich glaube, der eine oder andere hat ihn vielleicht auch schon mal gehört, ist ja wirklich auch echt ein bekannter Autor, bekannter Keynote-Speaker. Er war ja früher bei SAP und guckt einfach auf die ganze Industrie ein bisschen anders, als wir das normalerweise vielleicht auch gewohnt sind. Ich habe ihn auch schon ein, zwei Mal gehört und bin immer wieder begeistert von ihm. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Eröffnung morgens um 10. So ein guter Wachmacher, ne?
Naja, bei Aufpassen, glaube ich, muss man schon. Das ist nichts, das ist, glaube ich, nichts für die halbe Stunde vor dem ersten Feierabendbier. Deswegen bewusst auch ganz am Anfang.
Genau. Ja, weiter geht's dann mit dem Panel. Da kann ich ganz gut was zu sagen, weil das mein Panel ist. Das Thema Banking 3.0, immer diese Zahlen dahinter, ich weiß gar nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber so ein bisschen so das Hausbankprinzip in der digitalen Welt. Also wir sind ja alle in einem Alter, jedenfalls so im Team, wo wir noch das Thema Hausbank so richtig kannten. Ich glaube, wenn ich heute die Kinder fragen würde, die hier gerade links von mir durch die Gegend laufen, was sie unter Hausbank verstehen, würden sie mich, glaube ich, erstmal angucken und fragen, ist das die Bank, die irgendwie bei uns im Garten steht oder so? Nee, aber so das kennt man ja nicht mehr wirklich, ne? So richtig das Hausbankprinzip. Und wir haben halt versucht, ein Panel zusammenzustellen, wo wir mal verschiedene Sichten darauf haben. Player einer klassischen Bank, wie die Hamburger Volksbank, dann mit einer Angreiferbank eine Angreiferbank ist falsch. Die DKB als digitale Bank, die ja gar nicht dieses Prinzip der Hausbank, wie wir es früher kannten, nämlich der sehr stark filialgetriebenen, sehr stark beziehungsgetriebenen Hausbank lebt, aber wahrscheinlich trotzdem so etwas sein möchte wie so etwas wie eine Hausbank, wenn man das mal so als First Bank bezeichnet, ne? So als erste Touchpoint Bank. Dann haben wir Sibylle dabei, Sibylle Strack von Contist. Warum das? Weil wir halt bei Contist auch so etwas sehen, dass da jemand sich in eine Rolle begibt für die Small-Medium-Businesses auf jeden Fall oder für die Freiberufler, Entschuldigung, nicht für die Small-Medium-Businesses, sondern für die Freiberufler und für die Freelancer, was früher wahrscheinlich auch die Hausbank war, nämlich der Kumpel, der halt irgendwie vielleicht in der Bank gearbeitet hat, der einem das Konto und den ganzen Kram gemacht hat und da kommt jetzt Contist rein. auch, glaube ich, eine spannende Perspektive, ne?
Total. Also ich glaube, da ist die ganze Kette mit dabei und mal gucken, wo die Gemeinsamkeiten, wo auch nicht haben und wie groß der Unterschied wirklich ist. Und das Thema Hausbank, wie du ja gesagt hast, ist, glaube ich, als Begriff beiden Generationen schon gar nicht mehr so richtig bekannt. Also genau. Ich tue mir schwer damit, zu sagen, dass eine Online-Bank als Hausbank zu bezeichnen, passt irgendwie nicht. Hat ja kein Haus. Ne?
Ja. Also, dann hatten wir eigentlich noch die Caro dabei, die Caro Gabor, jetzt von Yonko. Ich glaube, dass die einfach gerade leider, die musste absagen, weil sie einfach eine ganze Menge Sachen gerade zu tun hat. Also der eine oder andere wird gesehen haben, dass Yonko, also dieser in der Presse sogenannte Check24-Angreifer, ja gerade mit den ersten Produkten live gegangen ist. Und so kann Caro leider nicht dazukommen. Und dann haben wir auch einen Aufruf gestartet, oder ich habe einen Aufruf gestartet, ehrlich gesagt, auf Twitter, dass wir noch jemanden suchen für das Panel. Und das gestaltet sich gerade auch echt gut. Gab es tolle Rückmeldungen, also von einigen Banken, die sofort gesagt haben, jo, wir haben da jemanden. Und uns war wichtig, dass wir dort auch noch wieder eine Frau auf dem Panel haben, also auch um das vielleicht auch nochmal dann Hinweis darauf zu geben, das auch divers zu halten. Und da werden wir mit Sicherheit noch jemanden bekommen. Ich kann aber gerade noch nicht genau sagen, von welcher Bank es sein wird, aber es wird jemand sein, der von der Bank kommt.
Okay, super. Genau, danach komme ich. Also habe eher zufällig, jetzt nicht so ausgesucht. Ich habe aus meiner Sicht von den Gästen ein sehr, sehr interessantes, auch sehr internationales Panel, ist englischsprachig. Probieren wir also auch, haben wir in der BEX schon mal ausprobiert, machen wir jetzt, glaube ich, nochmal mit zwei, drei Panels oder Keynotes, die wir auf Englisch machen. Geht um das alte, fast schon aus unserer Welt langweilige Thema Mobile Payment, aber im Kontext, wo geht denn die Reise wirklich hin? Ist das wirklich Mobile Payment oder geht es ganz woanders hin? Genau, vom Setup habe ich den Björn Groß von Stokart dabei, mit eins der größten, teilweise in Deutschland gar nicht so bekannten Loyalty-Wallet-Apps, ich glaube irgendwie 20, 30 Millionen Monthly Active User international, die jetzt mehr und mehr in die Fintech-Welt reingehen. Wir haben den Robert Bönig von Klarna da, auch die gehen ja einen sehr, sehr interessanten Weg, dass sie sowohl die B2B als auch die B2C-Seite covern mit ihren Produkten und damit, ich finde, so ein bisschen klamm und heimlich zu echten Wettbewerber von PayPal und Konsorten geworden sind. Die werden da gar nicht so oft genannt, aber mehr und mehr. In der Größe auf jeden Fall.
Kilian, du musst noch ein bisschen näher ans Mikro rankommen. Du bist gerade leiser zu verstehen, sorry.
Dann darf ich mich nicht zurücklehnen in meinem.
Genau.
Das ist schon wieder vorgebeugt. Den Will wird schnell von Google. Ein bisschen was zu den Google-Themen, Google Pay, vielleicht lässt er ein paar Zahlen raus oder wo es da so hingeht. Wir haben den Peter dabei, den Peter Barkenecker von Mastercard und ja, am Schluss auch noch den Meinhard Ben, Satoshi Pay, die machen auch ein Wallet, gehen mehr und mehr in das Payment-Bereich rein und der spielt so ein bisschen die innovative Rolle. Also da ist, glaube ich, die Abdeckung auch sehr breit, sehr groß. Mit dem Ziel auch da wirklich eine offene Diskussion dazu haben. Das ist ja auch der Anspruch, den wir immer in den Panels haben, da nicht ein langweiliges Frage-Antwort-Spiel zu machen, sondern am besten läuft es ja immer, wenn die Panelisten untereinander reden und der Moderator nur anstoßen muss. Da bin ich mir aber in der Runde ganz sicher, dass das ganz gut klappt.
Genau. Du hast jetzt mal ein Manel, ne? Kein Panel.
Ja. Das war klar, dass der Kommentar kommt. Ich habe es mir vorher noch.
Ich weiß.
Da kannst du gleich die Überleitung machen zum
genau.
Nächsten Keynote.
Genau, wir haben Tijen da, die momentan wir so auf Instagram oder auf Twitter hin und wieder mal guckt und so ein bisschen darauf schaut, wie das so aussieht mit Digital Woman, dann ist Tijen mit Sicherheit gerade in Deutschland diejenige, die die größte Coverage, glaube ich, auf dem Thema gerade hat. Und wir sind froh, sie dabei zu haben zum Thema Diversität oder mit Diversität zu mehr Innovation. Was sie vertritt, sie ist ja, glaube ich, gerade auch mit einem Buch draußen, so die Netzwerkerin oder sowas heißt das, hat, glaube ich, gerade irgendwie auch den Baden-Württemberg-Preis oder sowas gewonnen, habe ich gerade am Freitag irgendwie auf Twitter gesehen.
Was auch immer das ist.
Ne? Ja, aber ich glaube, Oettinger hat ihn auch bekommen und so, das ist die Frage.
Ja, das lassen wir jetzt mal so stehen.
Genau, lassen wir so stehen. Also Tijen jedenfalls dabei und mit einer Keynote eine halbe Stunde zum Thema, wie Diversität sich auf Innovationen oder wie Innovationen mit Diversität möglicherweise noch besser zu erreichen sind. Kennst du sie jetzt schon mal gehört?
Ich kenne sie jetzt, ich habe sie noch nie in der Keynote gehört oder auf dem Panel. Ich habe sie so ein, zwei Mal getroffen. Da bin gespannt, wie sie das so rüberbringt. Aber denk mal, da ist ja ihr Thema.
Genau. Ja. Dann ist Raphael dran, ne?
Genau, dann ist Raphael dran. Er darf in die Zukunft blicken. Future Commerce, was geht da im Bereich Einkaufen? Ja, so ein bisschen visionärer, sehr stark vom Handel getrieben. Hat, glaube ich, sein Panel,
da kommt noch jemand.
Da kommt noch jemand, ich weiß aber ehrlich gesagt nicht wer.
Ne? Weiß er, glaube ich, selber noch nicht. Das ist bei Raphael ja manchmal so eine Last-Minute-Entscheidung.
Genau, macht er absichtlich so, ne, um ein bisschen Überraschung zu haben.
Genau. Ja, so. Hat aber jedenfalls Leute dabei. Hannes hatten wir ja schon auf der Transaction, der so ein bisschen Einblick gegeben hat, wie die BBC arbeitet, datenbasiert arbeitet und was die da so alles tun, auch in Sachen Voice, in Sachen AI und mit Ushan. Jemand, der in Saarbrücken an der Uni lange Zeit geforscht hat, auf dem Thema künstliche Intelligenz. Ganz, ganz smarter, schlauer Typ. Und da bin ich mal gespannt, was die so rauslassen und wen Raphael sonst damit aufs Podium bekommt.
Aus dem Hut zaubert. Man darf ja auch nicht alles vorher verraten. Deswegen ist es vielleicht mal ganz gut, wenn das eine oder andere Panel noch nicht vorher bekannt ist.
Richtig.
Ja. Danach geht's nach China. Christoph Bornschein haben wir da. Auch, glaube ich, ein sehr, sehr guter Keynote-Speaker. Also ich habe ihn einmal bei uns gesehen auf der Payment Exchange, glaube ich, war es letzten Jahres und war da, glaube ich, mit einer der besten Keynotes, die wir da hatten.
Ja, Hammer. Also Christoph ist einfach, ich glaube, viele Leute kennen ihn auch. Er hat, glaube ich, in der Kapital oder Manager-Magazin, bin ich gerade nicht ganz sicher, oder im Handelsblatt, ich weiß es wirklich nicht. Ja, auch immer eine Kolumne, wo er auch immer auf Deutschland guckt, dann mal auf die USA guckt oder jetzt auch wie jetzt hier auf China guckt und mit sehr scharfem Blick, mit sehr scharfer Zunge Situationen beschreibt, Defizite beschreibt, aber, und das finde ich super an Christoph, nicht nur Missstände aufzeigt oder Probleme aufzeigt, sondern halt auch immer sehr konstruktiv Ideen in den Raum wirft und mit seiner Firma ja auch mit daran arbeitet, ne, dass halt bestimmte Dinge dann möglicherweise dann doch von uns auch mal geklärt, gelöst werden und ist ja auch Aufsichtsrat in einer ganzen Menge Firmen, unter anderem auch bei der Deutschen Bank. Also Christoph, einfach echt ein schlauer Typ, der einfach auch unglaublich ja tiefe Einblicke, weite Blicke in die Zukunft uns immer wieder gibt und ich habe beim letzten Mal gemerkt, ich brauchte zweimal die Keynote und war froh, dass wir das als Podcast veröffentlicht haben, weil ich es dann nochmal anhören konnte, weil beim ersten Mal auf der PAX selber habe ich nicht alles, was er so gesagt hat, wirklich sofort, computen können.
Verarbeiten. das ist das deutsche Wort dafür. Richtig. Zwar aufgenommen, aber es ist noch nicht überall angekommen.
Absolut. Und insofern hoffe ich, dass die Technik funktioniert und wir auch das wieder aufnehmen können und wir das möglicherweise dann nachher auch nochmal als Podcast veröffentlichen können.
Ja. Dann geht es zum Thema Data-Driven Products. Welche Möglichkeiten gibt's dort? Ist die Miriam mit drin? Die Miriam moderiert es, hat auch ein sehr, wenn man mal vom Hintergrund sehr unterschiedliches Panel auf jeden Fall.
Ja, total. Also auch jetzt mal haben wir ja schon ein paar Mal auch gehabt, dass wir Politik mit auf der Bühne hatten und dieses Mal auch den Daniel Bayatz, wenn ich es richtig ausspreche, von den Grünen, Bundestagsabgeordneter, der halt auch auf diesen Themen unterwegs ist, da als wie sagt man da, als Fachmann oder die haben da so bestimmte Begriffe in meiner Politik für. Ja, wahrscheinlich irgendwie so der KI-Sprecher der Grünen oder so.
Mhm. Ja. Und ja, genau. Der Delia König von der Solaris Bank, die natürlich auch bei dem Thema einiges tun. Ein sehr Spezialthema, wo wir den Tobias Schweiger da haben von Hawk AI, die machen datengetriebene Geldwäscheprüfung und Erkennung.
Dummerweise war deren Pressemitteilung letztens eine von denen, die wir da revolutionieren wollten. Da bin ich immer ein bisschen, da werde ich immer ein bisschen.
Das Wort magst du nicht. Du meinst, revolutioniert wird nicht mehr seit dem 17. Jahrhundert.
Hoffe ich.
Den Sascha Gartenbach kenne ich ehrlicherweise nicht.
Ich auch nicht.
was du sagen kannst. Nö, müssen wir uns überraschen lassen. Und OnVista, die natürlich auch als B2C-Marke sehr, sehr viel Daten getrieben haben.
Ja, Stefan ist ja nicht nur OnVista, ne? Stefan ist ja auch VC und aber mit OnVista damals schon losgelaufen, datenbasiert. Ich meine, überleg mal, OnVista war damals Ende der 90er, glaube ich, ne? Diejenigen, die dann gegen sowas wie STS, Teledata und sowas angestunken haben und plötzlich das Thema Börsenkurse komplett neu gemacht haben. Also der ist wirklich einer von denen, der verstanden hat, wie man mit Daten Geschäftsmodelle aufbauen kann. Ne? Also echt richtig gut.
Ja, und auch nachhaltig. Ja. Gibt's immer noch und scheint damit zu funktionieren.
Ja, und Stefan investiert ja mittlerweile auch in eine ganze Menge Firmen, also ist ja als VC unterwegs und finde ich super, dass wir den mal bekommen konnten für unser Panel, weil der passt so richtig gut in diese, eigentlich in unser Line-Up rein, ne? Weil er halt verschiedene Sichten darauf hat. Hat mal gegründet, investiert jetzt und kennt er das Thema Banking sehr gut, kennt das Thema Investment sehr gut. Also bin ich echt froh, dass wir den mal bei uns haben.
Genau, dann nächste Keynote. Man sieht, wir sind recht Keynote-lastig. Ich glaube, wir haben ja in Summe fünf Keynotes. Ja, das ist viel. Ja, so, das ist Marco Börries, N4.
Ich glaube, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wir hatten ihn ja auch schon im Podcast und Marco mit Sicherheit einer der visionärsten und auch erfolgreichsten Unternehmer in Deutschland, Softwareunternehmer in Deutschland, muss man glaube ich sagen, mit den Gründungen, die er schon hinter sich hatte mit Star Division, also Star Office, Star Finanz mit Star Money und dann mit Verdisoft, dreimal auch sehr, sehr erfolgreich dann irgendwann in andere Firmen reingeführt mit also Star Finanz in die Sparkassen und Star Division an Sun und dann Verdisoft an Yahoo und jetzt mit N4 unterwegs. Du kennst es ja auch ein bisschen aus deiner Wirecard-Brille. Marco war kürzlich auch mal irgendwann auf dem Bitkom-Kongress, hat da auch einen Vortrag gehalten und er ist, glaube ich, einfach momentan einer von denjenigen, der auch versucht, gegen die großen, ich sag mal, E-Commerce-Plattformen was zu setzen und versucht ganz bewusst das ganze Thema, was kann der kleine Handel gegen Amazon tun, hinzubekommen. Und bin ich mal gespannt, was er uns in den 30 Minuten sagen wird.
Ja. Danach Home-Tour für den Jochen, das deutsche Payment-Scheme. Ich glaube, auf das Panel freut er sich schon lange. Das könnte er wahrscheinlich aus dem Stegreif ohne Gäste durchmoderieren. Vermute ich mal. Da muss er sich eher beherrschen, dass er die Gäste zu Wort kommen lässt.
In der Tat.
Ja. Da haben wir Christian dabei, Hamel Bonden von PayDirect, CEO dort, als sagen wir mal wirklich deutscher Vertreter für das deutsche Payment Scheme. Dann Gegenposition so ein bisschen PayPal, den Michael Lunen, Deutschland-Geschäftsführer. Nicole Manto, die mit HRS ja die Händlerseite vertritt.
Ja, und Nicole ja auch lange Zeit bei Concardis, glaube ich, gewesen. Ne? Also auch da noch einen ganz guten Blick drauf. Ne?
Genau, lange Concardis, jetzt auf die andere Seite gewechselt. Und noch den Ulrich Binnenbösel vom HDE, der da so einen hoffentlich oder auch nicht hoffentlich eine neutrale Sicht darauf einbringt.
Naja, so richtig. Also man, der hat natürlich auch immer noch ein bisschen diese Sicht von Hippos. Ne? Also der versucht ja gemeinsam, ich glaube mit GS1, ne?
Ja, mit
GS1. Dieses Hippo Thema voranzutreiben, also das heißt auf Basis von Instant Payment und damit auf SEPA ein Stück weit ein Scheme aufzubauen und insofern passt das ja total zum Thema deutsches Payment Scheme, wobei man dann wahrscheinlich dann wie Deutsch / Europa sagen sollte. Ne?
Naja, also das mit dem, ich glaube Deutsch bringt in dem Fall, haben wir jetzt ja mehrfach gesehen, eher wenig, wenn nicht negativ. Ja. Aber wir wollen die Diskussion nicht vorwegnehmen, vielleicht sieht es nicht jeder so.
Richtig, hast du recht.
Am Schluss nochmal, finde ich auch ein Highlight, habe ich noch nie live gehört. Sascha Lobo, auch jemand, der ein bisschen polarisiert, ja gerade sein Buch rausgegeben.
Was ich übrigens gelesen habe und wo ich sagen würde, muss super. Also kann ich jedem nur empfehlen. Ist ein tolles Buch.
Braucht er gar keine Werbung mehr machen. Ja.
Also Realitätsschock heißt es, für die, die es noch nicht wissen. Also kann ich echt nur empfehlen.
Ja, und am Ende, bevor es zur Party übergeht, Fintech des Jahres.
Machen wir noch einen kurzen Stopp und vergeben Preise. Ne?
Was wir ja gerne tun.
Genau. Und vergeben sogar vier Preise, wenn man so will. Es gibt halt fürs Fintech des Jahres sowohl wieder den Jurypreis als auch den Publikumspreis und da jeweils zwei Preise, die wir vergeben. Ne? Also einmal sozusagen Later Stage und einmal in die Newcomer-Welt, weil wir gemerkt haben, alle über einen Kamm zu scheren, ist immer etwas schwierig. Und insofern haben wir da so zwei Kategorien geschaffen für eher Later Stage-ige Fintechs und für Early Stage.
Genau, ist ja eh immer nicht ganz so einfach, sagen wir mal, die Trennung so klar zu machen oder so zu machen, dass es auch jeder da gut reinpasst, nicht nur im Sinne von Later Stage und Newcomer auch. Wen lässt man zu? Was ist mit denen, die zwar in Deutschland bekannt, aber vielleicht nicht aktiv oder nur sehr wenig aktiv sind? Aber ich glaube, wir haben es ganz gut zusammengefasst.
Genau. Also vielleicht muss man auch sagen, zur Nominierung nominiert. Also ganz am Anfang, als wir das mal gemacht haben mit dem Fintech des Jahres, haben wir es ja so gemacht, dass wir im Grunde genommen alle uns bekannten Fintechs auf so eine große Liste geschrieben haben und dann halt zuerst das Publikum haben abstimmen lassen und aus den Top Ten dann eine Jury haben entscheiden lassen. Das war dann irgendwann so, es waren so viele, dass es irgendwie nicht mehr vernünftig funktionierte. Und dann haben wir so, ich glaube, seit 2 oder 3 Jahren gesagt, okay, lass uns das anders machen und haben halt aus dem Team heraus nominiert. Und ich glaube, jeder hatte 4, ne?
Ja, genau. Jeder hatte 4. Dann waren da natürlich Doppelungen drin, wie das so ist. Ja. Und daraus haben wir dann erstmal die Grundgesamtheit generiert.
Ja. Genau. Lass uns vielleicht einmal ganz kurz durchgehen. Also wir müssen ja nicht wirklich im Detail alle durchgehen, weil sie auch alle im Blog vorgestellt werden seit einer Woche und wahrscheinlich noch die nächste Woche. Aber man kann momentan schon abstimmen auf Payment and Banking und zum Fintech des Jahres der eher etablierten, da haben wir dabei Ellen war. Willst du was zu sagen?
Ja, sag du was zu.
Ellen war aus Berlin, aus dem Finleap-Universum, eher ein B2B-Produkt, also kein Endkundenprodukt, bieten halt Banken und auch anderen, die halt möchten, die Möglichkeit an, Investment-Technologie einzukaufen, um darauf halt Robo-Advisor und andere Dinge abbilden zu können. Große Finanzierungsrunde dieses Jahr nochmal gemacht mit Goldman Sachs, die investiert haben, haben mittlerweile ein paar deutsche Banken wie die Warburg und die Donner Reuschel als Kunden gewonnen und mit Sicherheit auch noch andere, wo ich jetzt gerade, die ich gerade vielleicht nicht kenne, und Chris Bartz, auch bekannt in der Szene, ist der CEO dort. Ellen war es einer von den Nominierten. Dann haben wir WeFox, jetzt bist du dran.
Jetzt, ich habe ja diesmal auch das Thema ein bisschen breiter gemacht, Versicherungsthema, beziehungsweise nennt sich ja Marktplatz teilweise für Versicherungen, hat das ganze Thema sehr, sehr digital gemacht, auch im Endkundenbereich, glaube ich, inzwischen relativ bekannt.
Wir haben eine eigene Versicherung mittlerweile, ne? mit der One.
Eine eigene Versicherung, vermitteln aber auch andere, also machen dieses, sagen wir mal, auch wenn es nicht so bekannt ist im Versicherungsbereich, machen einerseits Maklergeschäft, aber auch Eigengeschäft in dem Sinne. Am Schluss auch nichts anderes, wie viele große andere Versicherungen auch die Eigenprodukte und Maklervertrieb machen, nur digitaler und mehr auf die, sagen wir mal, moderne Zielgruppe fokussiert.
Genau. Und ich glaube, mit Julian auch einem echt sehr charismatischen CEO, ne?
Naja, das habe ich auch ein, zwei Mal gehört, ist auf der Bühne durchaus zu Hause.
Ja. Dann Raisin, Tamasch und Team, früher unter dem Namen Weltsparen mehr bekannt, mittlerweile als Unternehmensnamen, glaube ich, Raisin, und auch als europäischen oder weltweiten Namen, also der Einlagenmarktplatz, kann man das so sagen? Festgelder, Tagesgelder und dergleichen, die halt vermitteln von europäischen Banken über ein zentrales Konto, was man bei ihnen eröffnet. Ne?
Genau, wobei halt das, was man jetzt so ein bisschen sieht, ist durchaus jetzt immer breiter wird von einem reinen Anlagethema.
Richtig.
Würde ich auch da erwarten, dass da deutlich mehr noch passiert oder schon da ist. Haben wir eine Bank gekauft, haben auch große Runde gemacht. Und ja, sind, hat man, glaube ich, war nicht letztes Jahr schon ein Preis gewesen?
Ja, absolut. Also immer wieder nominiert, weil sie einfach auch echt super performen. Ne? Also einfach echt ein Hammer-Team und haben ja jetzt auch noch Fair gekauft. Also die Jungs, die das Thema Altersvorsorge machen, also diese Riester-Rente machen. Also echt wahnsinnig gut unterwegs.
Ja,
genau. Sum up? Kannst du auch was zu sagen?
SumUp kenne ich durchaus, genau. Das, ja, inzwischen auch eine beachtliche Größe erreicht, selbst wenn es nicht so stark in Deutschland ist, aber weltweit sehr, sehr groß. M-Post Terminals kennt jeder aus dem Taxi, vergleichbar iSettle. Genau, so haben wir inzwischen geschafft in einem Bereich, wo wahrscheinlich viele Ihnen vorher gesagt haben, damit kannst du nie Geld verdienen, damit wirst du nie groß. Inzwischen doch eine beachtliche Größe erreicht zu haben und eigentlich aus meiner Sicht besetzen die sie das M-Post-Segment mehr oder weniger komplett. Deswegen auch nominiert.
Jo. Scalable Capital aus München, hier Erik Potzowait, auch schon ein paar Mal nominiert gewesen oder jedenfalls schon nominiert gewesen. Das Thema Geldanlage, ne? Also mit der Partnerschaft mit, glaube ich, Siemens, der Siemens Pensionskasse und der ING DiBa richtig groß geworden, aber halt auch im Endkundensegment mittlerweile ganz gut bekannt.
Genau. FinCompare haben wir noch, haben wir aber schon.
Warte mal, Klarna. Erstmal, ich habe noch eine Liste.
Ach, deine Liste lieber.
Klarna, sag du was zu Klarna.
Genau, hatte ich ja vorher schon, haben wir ja auch im Panel. Also ernstzunehmender PayPal-Konkurrent finde ich jetzt, sehr groß geworden über das Thema Installments, Rechnungskauf, also Zahlen auf Raten im E-Commerce-Kontext. Sofortüberweisung übernommen, damit ja schon beachtliche Größe auf der Händlerseite und mehr jetzt auch Endkundenmarke mit bekannten Testimonial, mit Snoop und alles pink jetzt. Kann manchmal nerven, fällt aber durchaus auf die Farbe.
Genau, dann haben wir N26 dabei, muss ich glaube ich gar nichts zu sagen. FinCompare, dann noch, hast du gerade schon gesagt, haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen und jeder sollte sie kennen aus den Spots. Mhm. Und dann haben wir noch Xporo, also aus dem Bereich Anlage und aus dem PropTech ist glaube ich der geile Begriff dafür, ne?
Genau, kann ich gar nicht so gut erklären. Ne? Machen also wirklich halt Immobilieninvestments. So
wie haben Jochen und ich im letzten Podcast, glaube ich, ganz gut erklären können. Also kommen wir aus der Crowdfunding-Ecke, sind aber mittlerweile nicht mehr nur Crowdfunding, sondern wirklich einfach ein Investment-Plattform, um halt in Immobilien zu investieren. Nicht mehr nur so, dass sie halt sagen, wir machen das Ganze sozusagen crowdbasiert, sondern machen selber wirklich auch komplette Projektentwicklungen oder kaufen komplette Projekte und lassen dann die Crowd, also ganz viele Leute in kleineren Stücken in diese Immobilien investieren. Mhm. Machen das Ganze auch mittlerweile Blockchain-basiert, dass sie Anteile herausgeben an die Leute und insofern da richtige Emissionen machen und das Ganze halt sehr technologiegetrieben.
Hatten wir noch nicht so viel aus dem Kontext, soweit ich mich erinnern kann.
Ich hoffe, ich habe jetzt auch keinen Blödsinn erzählt oder es war einigermaßen verständlich. Also wirklich echt beeindruckende Story. Haben auch gerade nochmal den zweiten, vielleicht auch der dritte im Markt mit jemandem hier aus Hamburg übernommen. Also
Baustein, oder? Zinsbaustein?
Nee, Zinsbaustein sind sie nicht gewesen. Zinsbaustein ist aus Berlin. Egal. Jemand hat gerade jemanden übernommen. Gut, dann lass uns kurz das sind die eher Later Stage Fintechs und auf
Zinsland.
Zinsland, danke. Genau. Zinsbaustein waren die aus Berlin und ja. Zinsland, richtig. Und die Newcomer. Jonko, haben wir gerade schon kurz drüber gesprochen, als ich über Caro sprach, die gerade so ein bisschen als Check24-Herausforderer antreten. Da waren ein paar überrascht, warum wir Jonko schon nominiert haben, weil da auch gar kein Produkt da ist. Mittlerweile ist ein Produkt da, aber wir haben halt auch gesagt, okay, wir müssen einfach auch mal so den Mut, in so einen Bereich reinzugehen, schon vielleicht sehr, sehr früh mit so etwas, wie soll ich sagen, belohnen, indem wir sie wenigstens auf die Liste mit aufnehmen und insofern Jonko dabei. Trade Republic hat man schon mal einen Podcast, ne?
Ja, hat man schon so. Robin Hood.
Absolut, Robin Hood, cooles Produkt. Bugs, kennst du? Schon mal benutzt?
Kenn ich, aber noch nicht benutzt.
Geht ein bisschen in die gleiche Richtung wie Trade Republic, also sozusagen Anlageprodukte oder Wertpapieranlage, ganz easy und anders und die kommen eher aus der Spielecke. Also das heißt, die geben dir halt auch Virtual Coins, die du kaufen kannst bei denen, dann kannst du erstmal ein bisschen damit spielen, um dann nachher auch wirklich richtige Aktien kaufen zu können. Mhm. Aus Holland. Penta?
Ja. Sagen wir mal, wahrscheinlich im Vergleich zu dem einen oder anderen, das ist schon auch schon ein bisschen bekannter. Ja. Nicht wie Contest Freiberufler, sondern wirklich SME-Banking in dem Sinne. Sehr nah an der Solaris. Marco ja als neuen CEO seit ein paar Monaten.
Ja. Genau. Und machen gerade richtige Out-of-Home-Kampagnen. Ne? Also gehen gerade richtig hart gegen die Volksbanken, Sparkassen, Deutsche Bank und machen Plakatkampagnen in einigen Städten.
Naja, so ein bisschen ähnlich wie Number 26,
ja.
finde ich. Ja, Layout ähnlich, Message ähnlich. Ja. Wenn man es nebendran hängt, wüsste man es gar nicht so gut zu unterscheiden.
Genau. Dann haben wir Avamo dabei, Kleinkredite in Afrika. Echt ein tolles Thema, was die Kollegen aus Frankfurt heraus treiben. Auch auf der Liste. Dann die Tomorrow Bank. Ich mag diese Beschreibung, die der Michael, glaube ich, auf der letzten Bex auch gesagt hat. Das uneheliche Kind zwischen der GLS und der N26.
Tja, das war mal so
schlimm. Beschreibt das aber ganz gut, ne? Ja. Michael war kürzlich ja auch auf der Bex und hatten wir auch im Podcast zum Thema das Ende der Einhörner und das Leben wie Zebras, glaube ich, ne?
Genau. Also, und jetzt fragt man sich, wer Vater und wer Mutter ist, aber das kann er uns ja dann erklären.
Genau. Dann haben wir Modify dabei. Ganz lustige kleine Anekdote. Freitagabends kam ich von einem Geburtstag mit meiner Frau gemeinsam in Hamburg, liefen über den Kiez zur Bahn und plötzlich stand der CEO von Modify vor mir, der gerade aus einem Konzert rauskam.
Und schon ist er nominiert.
Nein, das schon war ist er auf der Liste. Genau.
Einfach geht das.
Nee, was macht Modify?
Ist ja der Nelson, ehemalig Bilpay.
Ne? Genau,
Nelson. Handelsfinanzierung, soweit ich das weiß. So ein bisschen Working Capital-artig. Genau.
Schön. Ja, aber echt ein dickes Brett, was sie da bohren. Ne? Also wirklich so richtig Working Capital, aber in größeren Dingen. Ne? Also kann Nelson wahrscheinlich irgendwie auch mal vielleicht mal im Podcast hier erklären. Aber echt ein fettes Brett und einfach aber ein Bereich, der momentan noch ganz, 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 ganz stark analog ist. Und insofern spannend, was sie da versuchen anzugehen, um da halt da Digitalisierung auch in diesen Bereich reinzubringen. Ich glaube, die Investoren sind, glaube ich, auch aus der Industrie. Und das macht's natürlich auch so super spannend.
Ja, sicherlich ein Thema, was nicht schnell geht in dem Sinne. Da braucht man auch als Investor ein bisschen Zeit.
Absolut. Ja. Dann Click ist ein bisschen so wie Pleo aus Kopenhagen oder Stockholm?
Ja, Kopenhagen sind die.
Kopenhagen.
Ja.
Budgetverwaltung für Teams, so ein Tooling-Ding. Ich glaube, noch keine Karte dahinter, aber Miriam hatte das, glaube ich, nominiert und war ganz begeistert von dem Tool, weil es auch bei ihnen eingesetzt wurde und daher auch, das ist, glaube ich, aus Berlin. Click.
Genau, also ich glaube so B2B-orientiert aber, also jetzt nicht so, man teilt mit drei Freunden die 5 Bier vom Abend, sondern da glaube ich wirklich schon deutlich weitergehen. Daher auch der Link zu Pleo, die es ähnlich machen, aber um eine Karte drumherum.
Ja, genau. Dann deine Studienfinanzierung oder Studentenfinanzierung, ich weiß nie genau, was das richtig ist, waren kürzlich in der Hülle des Löwen, da haben sie vielleicht eine oder andere gesehen. Da geht es wirklich darum, innerhalb von wenigen Minuten an Studentenfinanzierung den Prozess vor allen Dingen so loszutreten und nahezu abzuschließen, dass man weiß, ob man BAföG bekommt und wenn man keinen BAföG bekommt, möglicherweise auch Alternativen zu sehen. Ich sag mal, sehr prozessuales, aber dann doch auch Frontend-Thema, was die Kollegen da treiben, ne?
Genau, kennt man, glaube ich, als, ist für Deutschland ein neues Thema. Ich glaube, aus dem angelsächsischen Raum ist das sehr, sehr gang und gäbe. Da sind natürlich auch die Kosten ein bisschen andere, hat aber durchaus auch hier seine Berechtigung.
Absolut. Und dann als letztes, last but not least, CyberDirect. Wie der Name vielleicht schon so ein bisschen sagt, geht es um das Thema Cyber
und Versicherung.
Hier an der Stelle würde ich gerade sagen, um Versicherungen. Das Team, auch ein erfahrenes Gründerteam, die gerade in Berlin neu gegründet sind. So ein bisschen wie dazu Gewerbeversicherungen, die sind ja gerade auch relativ gehypt. Dann gab es ja gerade auch eine große Finanzierungsrunde, glaube ich, in Frankfurt, deine Gewerbefinanzierung oder sowas. Mhm. Und hier geht es aber wirklich mit dem Fokus auf Cyberattacken, machen natürlich auch ein bisschen Tooling vorweg und gucken sich an, was die Unternehmen bis dahin haben. Also hacken im Grunde genommen oder versuchen einmal vorher das Unternehmen zu hacken, um dann zu gucken, wie hoch ist das Risiko denn, was können wir denn für eine Versicherung anbieten. Ja. Aber glaube ich, ein absolut wachsender Bedarf. Und mal sehen, was da rauskommt.
Ja, sicherlich ein Markt, den die normalen Gewerbeversicherungen, die auch noch sehr träge sind, so noch gar nicht richtig greifen können und der wahrscheinlich schneller von Seiten der Risiken wächst, als wie das die Versicherungsbranche so einfach covern kann.
Absolut. Genau, und abstimmen kann man halt auf der Webseite, also auf Payment and Banking, bis zum 4. November noch. Also da können alle eine Stimme abgeben. Da haben wir dieses Mal versucht, dass da irgendwie auch keine Bots oder irgendwas durchkommen. Haben zwar ein Capture weggelassen, aber irgendwie ein paar andere Hürden eingebaut, dass da irgendwie keiner Missbrauch betreiben kann. Und freuen wir uns, wenn natürlich so viele Leute wie möglich daran teilnehmen. Und die Verleihung in der Tat und damit wieder zurück zum Programm der Transaction. Am 19. November abends gegen 18.30 Uhr auf der Bühne der Transaction zwischen Frankfurt und Offenbach in der Halle, wo wir da sind.
Ja, super ja. Sache eigentlich. Ich freue mich. Sind noch knapp 4 Wochen hin. Nicht ganz. 3,5.
Ja. Genau, genau. Eher 3 als 4, ne?
Ja. Irgendwo zwischendrin.
Genau. Und wir danken nochmal unseren Sponsoren, ne? Mastercard, FinCompare und den Kollegen von smartsteuer.de mit der URL smartsteuer.de/fintech, die wir mit Sicherheit in Teilen auch dann in Friedenhagen, ist glaube ich der richtige Begriff, jetzt habe ich es auch wieder drauf, sehen können. Ne?
Ja, genau, die sind auch alle da. Auf Panels oder persönlich, je nachdem.
Das gucke ich nicht, ob es wirklich Friedenhagen ist. Ich finde es nicht, aber wird, glaube ich, so sein.
Und wenn nicht, man wird es finden.
Man wird es finden. Kina, sind wir fertig?
In Summe nicht, für heute schon.
Gut, dann haben wir noch einen kurzen Podcast und vielleicht der eine oder andere, der noch darüber nachgedacht hat, ob er auf die Transactions kommt, hat jetzt ein bisschen mehr Insights. Also Transactions mit S am Ende, .io ist die Webseite. Und dort könnt ihr für sage und schreibe, ich muss kurz gucken, was die Tickets kosten. Ich glaube
4,99. Es gibt den einen oder anderen Discount auf 3,99, genau.
Okay.
Je nachdem, genau. Wo er ist. Ja. Oder drei Tickets zum Preis von 2 gibt es natürlich auch. Okay.
In Friedenhagen, in der Sprendlinger Landstraße 193 bis 195, aber offiziell ist es in Frankfurt.
Nee, ist einfacher.
Ist einfacher. Super.
Gut, dann.
Schönen Abend. Ich muss jetzt Fußball gucken. Gladbach muss wieder an die Nummer 1.
Ja, das wird nichts. Aber schau es dir an.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.